Dein Selbstwert ist nicht abhängig von deiner sportlichen Leistung.
Liebes Team, langsam aber sicher bewegen wir uns auf Folge 100 zu und heute gibt's eine ganz besondere für euch. Wir sitzen nämlich hier live in Düsseldorf beim allerersten Powwow Festival. Herzlichen Glückwunsch erstmal an das Team für die Umsetzung. Ist bestimmt ein richtig aufregender Tag für euch und vielen Dank, dass ihr zwei Frauen den ersten Slot hier auf der Bühne gebt. Wir haben lange keine Live-Folge gemacht. Ich habe nochmal nachgeschaut, um genau zu sein, nämlich seit Folge Nummer 6 mit Laura von Torra. Schauen wir mal, was wird. Am neuen Team-Member wird es aber schon mal nicht scheitern. Sie hat nämlich diesen Sommer komplett gerockt. Sie hat deutsche Sportgeschichte geschrieben bei Olympia im Basketball, ist da sogar MVP und Topscorer geworden und das alles mit gebrochener Hand, was man so macht. Und wir finden heute also heraus, wie sich der größte Erfolg einer Sportlerkarriere, der Weg dahin, aber auch der Moment, wenn die Scheinwerfer wieder aus sind, anfühlt. Freut euch auf und bitte einen großen Applaus für Sonja Sunny G. Greinacher. Sunny, du bist direkt richtig deep eingestiegen. Dein Selbstwert hängt nicht von deiner sportlichen Leistung ab. Warum hast du das als Einstieg in unsere Folge heute gewählt?
Ja, ich habe so ein bisschen auch rückblickend überlegt, was mich wirklich so über meine Jahre im Leistungssport begleitet hat. Viele Jahre auch im Ausland gespielt und das war eine so eine Sache, die ich lernen musste, die, glaube ich, viele Leistungssportler lernen müssen, weil erstmal ist natürlich der Wert, den man hat als Athlet, als Sportler, ist natürlich erstmal abhängig von der Leistung. Also wie viel man im Monat verdient, wie viel man auf dem Feld steht, wie viel man spielt, ist abhängig davon, wie viel man leistet. Aber das muss man einfach unabgesehen oder unabhängig vom Selbstwert lernen.
Einfach, sagst du. Ich kenne das selber. Ich kann mir vorstellen, dass viele hier auch im Publikum sitzen, die sich auch über ihren Job definieren, die das gleiche Thema auf einer anderen Ebene haben. Wie trennst du das? Wie stellst du sicher, dass du deinen Selbstwert über Sport- und karriereunabhängige Faktoren sicherstellst?
Genau, ich glaube, da können ganz viele Leute was mit anfangen, weil es eben nicht nur sportspezifisch ist, sondern auch in anderen Lebensbereichen übertragbar ist. Viel Arbeit, auch mit Sportpsychologen, mit Teamkolleginnen, dass wenn man ein schlechtes Spiel hat, heißt es, dass es ein schlechter Tag war, dass es ein schlechtes Spiel war, heißt nicht, dass ich eine schlechte Person bin, dass ich mehr oder weniger wert bin als eine Mitspielerin, und andersrum genauso. Also nur weil ich eine Goldmedaille gewonnen habe irgendwo, heißt es nicht, dass ich rumgehen kann und mich verhalten kann wie Sau.
Ja, ist auf jeden Fall ein starker Einstieg, für den ich sehr dankbar bin. Ich kann mir vorstellen, dass wir später auch nochmal in das Thema Psychologie ein bisschen und Arbeit mit Sportpsychologen einsteigen. Bei mir im Podcast dürfen sich meine Gäste und meine Team-Members aber auch immer erstmal selber vorstellen, wie auf so einer FIFA-Karte. Du musst uns nicht unbedingt sagen, wie strong deine Shooting-Skills sind, aber einfach für alle hier im Publikum, weil Mo hat ja auch gerade eröffnet und gefragt, wie viele eigentlich hier Namen von Goldmedaillengewinnern kennen und da sind nicht so viele Hände hochgegangen. Was müssen wir über Goldmedaillengewinnerin Sunny wissen?
Richtiger Name Sonja Greinacher, 32, 3x3 Basketball-Nationalspielerin, studiert habe ich klinische Psychologie und zwei ältere Geschwister.
Hey, und du sagst ja 3x3 Nationalspielerin, das ist ja aber gar nicht so selbstverständlich sozusagen, weil in meiner Recherche, das ist jetzt nicht so ganz klar irgendwo festgehalten, aber würde ich sagen, ist der Cut für dich so zwischen 2020, 2021 gekommen, dass du mit 3x3
angefangen hast. Und auch Fun Fact, Dirk, der ja bei eurem großen Finale dabei war, meinte, er hatte Dreigestreicht überhaupt nicht auf dem Schirm. Wie kam es dazu? Und vielleicht kannst du uns noch mal einen kleinen Einstieg in diese ziemlich junge Sportart geben.
Genau, also wir alle 3x3 Basketballer kommen ja aus dem normalen Hallenbasketball, weil einfach 3x3 ja auch noch ziemlich jung ist. Und ich habe auch mein Leben lang 5 gegen 5 gespielt und war dann am College, war in Polen und so weiter. Und irgendwann war für mich so der Alltag irgendwie immer das Gleiche. Man kannte alle Teams in der Liga, in der polnischen Liga, in der deutschen Liga und so weiter. Und ich brauchte irgendwie eine neue Herausforderung. Und da hat Svenja Brunkhorst gerade mit unserem Bundestrainer dieses Projekt aufgebaut, 2021, das 3x3-Projekt in Hannover mit dem Ziel, uns für Olympia zu qualifizieren. Ich habe dann einmal 2019 das allererste Mal 3x3 gespielt bei den European Games in Minsk. Mhm. Es hat mega Bock gemacht. Es war ein cooles Turnier mit ja Musik die ganze Zeit, mit coolen Leuten. Und da habe ich gedacht, okay, das habe ich Bock drauf. Olympia war immer mein Ziel. Es war mit 5 gegen 5 immer sehr, sehr weit weg. Und da habe ich gesagt, okay, ich nutze die Chance und steige in dieses Projekt mit ein.
Und wenn Dirk nicht weiß, was 3x3 ist, dann kann ich mir vorstellen, dass ja auch mindestens einer im Publikum sitzt, der es auch nicht weiß. Ja. Ihr selber habt mal in einem anderen Interview gesagt, ist eine komplett andere Sportart als 5 gegen 5. How so? Offensichtlich ja kürzer, ein Korb, aber vielleicht kannst du es für uns immer ein bisschen ausführen.
Ja, ich glaube, das denkt man gar nicht so, weil natürlich es ist Basketball, aber es ist eine andere Beanspruchung. Also es wirklich geht super schnell, ist super intensiv, es ist eine andere Ausdauer als beim normalen Basketball. Es ist taktischer, als man denkt. Es ist kommt natürlich von dem Streetball, wie man es so kennt, aber es ist wirklich sehr, sehr viel Taktik dahinter. Wir spielen viele Systeme, was man vielleicht auch im ersten Moment gar nicht so denkt. Es ist sehr emotional. Beim 3x3 alles passieren kann. Man hat es jetzt bei den Olympischen Spielen gesehen. Kann sich sehr schnell verändern, das Spiel. Und was für mich so das der beste Teil daran war, man hat super wenig Zeit, über Fehler nachzudenken. Mhm. Also das war immer so das Problem beim 5 gegen 5. Man hat das erste Viertel scheiße gelaufen, dann wollte man das nächste Viertel besser machen, dann war die ganze erste Halbzeit kacke und dann war das Spiel eigentlich schon gelaufen. Mhm. Ist beim 3x3 besser, weil du hast 12 Sekunden für einen Angriff und du hast keine Zeit, über Fehler nachzudenken. Also du musst weitermachen, du musst den nächsten Ball nehmen, wenn du frei und offen bist. Und das hat mir sehr geholfen.
Ich wollte gerade sagen, kannst du es gut oder musstest du das krass lernen? Weil eine meiner schlechtesten Skills, abhaken, weitermachen, nee, ich grübel erstmal schön.
Ja, muss ich lernen, aber ich glaube einfach, die Bedingungen haben es so einfach für mich dann gemacht, das schnell zu lernen und diese Entscheidungsfindung schnell zu treffen. Also man hat nur Millisekunden, um diese Entscheidung zu treffen und wenn sie dann falsch war, dann war sie falsch und dann geht's weiter. Und das bringt einen 3x3 sehr schnell bei.
Du hast vorhin gesagt, ihr habt euch dann nach Hannover begeben mit dem Ziel, die Olympia-Quali zu schaffen. Voll krasses Ziel, wenn man mal so in die nicht nur deutsche Basketballgeschichte an sich zurückgeht, sondern auch in die der Damen. Ihr seid 23 bei der 5x5 EM Sechster geworden, ja. Nach, glaube ich, 26 Jahren das beste Ergebnis und irgendwie 12 Jahre davor jedes Mal nicht qualifiziert. Ist ja ganz schön ein hohes Ziel dann, wenn man so noch nie was Großartiges gerissen hat, wenn ich es mal so krass sagen darf. Und dann trefft ihr euch da zu viert und sagt, nee, wir machen das Ding jetzt.
War ein sehr hohes Ziel. Ich glaube, wir waren die allererste Mannschaft international, die sich für dieses 3x3-Projekt committed hat. Mhm. Also die erste Mannschaft, die gesagt hat, okay, wir hören auf mit 5 gegen 5 im Verein, wir spielen nur 3x3, um uns eben zu qualifizieren. Und hatten einfach sehr viel Vertrauen da drin, dass wir in dieser kleinen Kerngruppe mit unserem Trainer, der so das Brain dahinter war und diese ganzen Punkte, die man dann während der Welttour so sammelt und so weiter, alles nachgerechnet hat und genau wusste, wo wir wann hinfliegen mussten, um Punkte zu sammeln. Krass. Haben darauf vertraut und es ist Gott sei Dank aufgegangen.
Wie seid ihr vier zusammengekommen? Svenja und du, ihr seid quasi, keine Ahnung, Yin und Yang. Ihr seid seit 16 Jahren durch jede U-Mannschaft der Nationalmannschaft zusammen durchgegangen. Wie kamen die beiden anderen Girls dazu?
Ja, ursprünglich war ja noch Luana Rodefeld bei uns im Team, die mit uns auch die letzten Saisons und Jahre um die ganze Welt gereist ist und auch mit uns 3x3 gespielt hat, die sich dann kurz vor Olympia das Kreuzband gerissen hat und so eben nicht mehr im Team dabei sein konnte. Und Marie kam relativ spät dazu, ungefähr vor einem Jahr, die dann Probleme mit ihrem Verein im Ausland hatte, ist dann um Weihnachten rum nach Deutschland zurückgekommen und hat gesagt, hey, ich habe eigentlich Bock, bei euch mitzuspielen und will in dieses Projekt mit einsteigen und ist dann auch nach Hannover gezogen. Und dann haben wir vier das erstmal weiter so durchgezogen. Und dann haben wir natürlich immer wieder Jugendspielerinnen, die mit rein rotieren, die U23 spielen, bei uns mittrainieren. Und Elisa war eben so eine Spielerin, die öfter mal mit rein rotiert ist und wo wir schon ganz früh das Potenzial gesehen haben. Und man muss dazu sagen, der Kader für Olympia stand noch nicht fest. Also es war noch nicht, die vier fahren auf jeden Fall, sondern es ging noch darum, diese vier Plätze zu besetzen. Luana und Elisa waren, haben sich um diese Position sozusagen, ja, haben darum gekämpft, und dann ist das mit der Verletzung passiert, ja.
Ihr habt euch ja auch noch für die Olympischen Spiele qualifiziert im 5 gegen 5 und habt da halt auch noch mitgewirkt. Wie war das für euch? Und du hast das vorhin so im Nebensatz gesagt, ja, und dann haben wir uns halt für 3x3 entschieden. Wie krass war das zu sagen, nee, wir machen jetzt nur das und ja, kehren den anderen Mädels den Rücken zu. Ihr habt sogar kurz noch mit dem Gedanken gespielt, wirklich beide Wettbewerbe bei Olympia durchzuziehen. Ja. Gab's einen Terminclash, aber wie lief's ab?
Ja, es war keine leichte Entscheidung, obwohl ich schon relativ früh gemerkt habe, okay, mein Herz steckt auf jeden Fall für 3x3. Ich hatte irgendwie das Gefühl, ich will mit 3x3 zu Olympia. Dann haben wir es geschafft mit der Qualifikation und dann war so, okay, ich will auf dem Place de la Concorde in Paris 3x3 spielen. Trotzdem war es schwer, dieser 5 gegen 5 Mannschaft zu sagen, so hey, ich bin raus, ich gehe, bin im anderen Team, weil man einfach mit den Leuten auch schon Ewigkeiten gespielt hat. Und man das auch mit aufgebaut hat. Also vor vielen, vielen Jahren konnten wir gar nicht darüber reden, mal bei einer EM mit dabei zu sein. Dann wurde es immer besser und wir sind immer weiter gekommen. Und dann war der Höhepunkt dieser 5 gegen 5 Zeit und man geht raus, was man irgendwie jahrelang mitgemacht hat. Bei Svenja war es, glaube ich, noch um einiges schwieriger, weil sie eben auch Captain der Nationalmannschaft beim 5 gegen 5 war, war Starting Point Guard, hat sich dann Gott sei Dank auch für 3x3 entschieden.
Und auch ziemlich klar darüber war, dass das ihr letztes Turnier sein soll, gell? Dass
genau.
Die danach die Schuhe an den Nagel hängt.
Ja, die ist jetzt Managerin bei Alba.
Ja, sagst du auch so. Ja, cool. Immer weiter. Und jetzt würde ich gerne mit dir tatsächlich nochmal nach Paris gehen. Ihr habt euch qualifiziert, ihr habt die Entscheidung getroffen und dann ging's los. Wie war es da für euch anzukommen? Ihr seid ja ziemlich früh verhältnismäßig zu eurem Turnierstart angereist. War das wichtig für euch, um in den Flow zu kommen?
Das war super wichtig. Ja, wir waren eine Woche vor dem ersten Spiel, waren wir da und es war erstmal mega überfordernd. Also das Olympische Dorf, wir wollten alles aufsaugen. Ich glaube, jeder von uns hatte hart FOMO und wollte nichts verpassen. Ja. und haben uns da in die Cafeteria gesetzt und die ganze Zeit alles so gescannt, wen wir da so erkennen. Da bei dem Spiel war ich richtig schlecht. Also da ich war immer super darauf angewiesen, dass mir irgendjemand gesagt hat.
Ja, ihr hattet so ein Wort, gell?
Ja, genau. Ja, die anderen haben mich dann immer darauf aufmerksam gemacht. Aber das war super, dass wir so früh da waren, einfach weil die ersten Tage eine komplette Reizüberflutung waren. Und dann haben wir aber mehr zu uns gefunden, haben unsere Abläufe da gehabt, haben viel trainiert im Olympischen Dorf. Gott sei Dank war es im Olympischen Dorf. Wir mussten nicht außerhalb irgendwo rumfahren. Genau, und konnten uns dann mehr auf uns konzentrieren. Und dann zum Zeitpunkt, als wir das erste Spiel hatten, waren wir, glaube ich, voll da.
Das habe ich mich auch noch gefragt. Es muss so krass viel zusammenkommen, um so ein Turnier zu schaffen. Und ihr seid nur zu viert. Ihr seid nicht ein Kader von 10 oder so, wie bei 5x5, sondern es kommt wirklich auf jeden an. Jeder muss bei 100% sein oder darüber hinausgehen, damit sowas klappt. Was würdest du sagen, waren für euch so die Zuckerfaktoren, dass ihr so krass geil zusammengefunden habt?
Ich glaube, erstmal diese Teamkonstellation von den beiden etwas älteren, erfahrenen Spielern und den beiden jüngeren hat super funktioniert. Wir hatten ja auch diese Vierer-WG. Es war extrem entspannt und es war so eine super coole Balance. Also Svenny und ich viel natürlich die Talks gemacht, viel Ansagen gemacht, aber Marie und Elisa voll mitgezogen. Ich habe schon mal in ein paar anderen Interviews gesagt, so es bringt nichts, wenn man Leader in der Mannschaft hat, wenn man nicht Leute hat, die folgen wollen. Mhm. Das hat mega funktioniert. Dabei haben sie natürlich auch ihre eigene Expertise reingebracht, aber wir haben uns außerhalb super gut verstanden, hatten mega viel Spaß. Und ich glaube, die die Idee oder was wir die ganze Zeit gesagt haben bei diesem Turnier ist, diese Leistungsdichte von diesen 8 Teams ist super, super eng. Und bei diesem Turnier, es kann komplett verrückt werden. Es kann sein, dass sich jeder gegenseitig schlägt und dass am Ende irgendwie Teams 3 Niederlagen und 4 Siege haben oder so und es super eng wird. Und deshalb haben wir, glaube ich, diese Siege und die Niederlage, die wir dann hatten, nie überbewertet. Also es war immer so, okay, wir haben jetzt einen und weitermachen, gucken, was passiert.
Habt ihr es auch gedacht, zweites Spiel war ja Australien, war ja. Dann die Niederlage, nachdem ja. Ja, schon einen sensationellen Auftakt gegen die USA amtierender Weltmeister gewonnen. War das nochmal ein kurzer Wackler oder wart ihr da echt stur, einfach nö, komm, ist nur eins?
Ja, es ging eigentlich, weil Australien war immer so ein Team für uns, da hat mal einer mit einem gewonnen, dann haben wir mal mit einem gewonnen und so weiter. Und ja, dann hatten wir das verloren mit 2 Punkten, mit einem letzten Wurf irgendwie von den Australiern. Die sind ein super Team, es war ein super offensives Spiel. Und dann war so, okay, jetzt haben wir unsere erste Niederlage eingefahren, passiert und morgen geht's weiter.
Wie habt ihr so diese Konzentration so hochgehalten? Das sind ja wirklich nur so ein paar Tage hintereinander, every time, also die ganze Zeit Spiel nach Spiel immer weiter. Wie seid ihr so in eurer Zone geblieben, auch in diesem, also es war so ein krasser Kessel, ich weiß nicht, wer es geguckt hat, aber dieses Stadion war so geil, wie so ein Tunnel von oben nach unten mit euch da als Highlight. Wie habt ihr das hochgehalten?
Ich glaube, viel Management von, wir sind dann selten da lange geblieben, sondern wussten sofort, okay, nach dem Spiel zurück ins Olympische Dorf, Regeneration, Physiotherapie, alles, was man halt so in der Zwischenzeit macht, gut essen. Wir haben leider deswegen auch relativ wenig andere Sport, also Disziplinen angucken können, weil wir einfach so, glaube ich, bei uns waren und dann alles irgendwie zusammen gemacht haben.
Hey, und Mo hat auch gerade von diesem letzten Tag, von diesem Finaltag erzählt. Ja. Ich war tatsächlich auch in Paris. Janne Müller-Wieland, eine befreundete ehemalige auch Hockey-Nationalspielerin, die hatte ich kurz getroffen. Die war so, nee, ich muss jetzt los. Ich will jetzt noch hier zum Basketball rein und so. Und alle wollten noch zu euch rein. Ich habe es leider nicht geschafft, aber ich konnte das von draußen hören. Dieses Stadion war ja auch mitten in der Stadt. Das war so krass. Wie seid ihr durch diesen Finaltag gegangen? Nimm uns mal mit.
Ja, es war, Atmosphäre war mega, also unglaublich positiv. Ich fand es auch super erfrischend, einfach mal die Leute so wieder zu sehen. Gerade nach der Pandemie, gerade nachdem es für viele Leute schwierig war, kamen Olympia einfach alle Leute aus aller Welt zusammen und haben einfach nur Sport gefeiert. Wir hatten extrem viel Spaß, haben die Zeit, wie gesagt, dazwischen gut gemanagt. Wir haben das Halbfinale gespielt gegen Kanada, was ja sehr, sehr eng auch wieder war. Anstrengend, hatten dann irgendwie 2,5 Stunden vor dem Finale. Und dann sind wir erstmal, glaube ich, alle erstmal Spannung abgefallen.
Der Knackpunkt, das Knackspiel, gutes Wort, das merken wir uns. Nee, aber weil da ging es ja entweder um, ihr seid safe in den Medaillen oder man weiß nicht, ob es für nix war, der ganze Spaß.
Ja, ich glaube auch. Also wir sind morgens aufgewacht und ich glaube natürlich, die große Angst, die mitgeschwungen hat, war so, okay, wir gehen jetzt hier leer aus. Wir haben jetzt die Vorrunde, haben wir 6 Spiele gewonnen, 1 verloren und jetzt kommt's drauf an. Und was ist, wenn wir hinterher jetzt dieses Halbfinale verlieren, dann Spiel um Platz 3 verlieren und wir haben keine Medaille hinterher? Das war so eine Riesenangst, aber ich glaube, wir haben da alle nie so wirklich lange drüber nachgedacht, weil Svenja und ich sind auch morgens aufgewacht und haben gesagt so, ich habe ein gutes Gefühl, es wird gut heute. Und dann war aber dieses Halbfinale extrem emotional. Also da war so, wir haben das gewonnen mit einem Punkt. Mir kamen sofort die Tränen, den anderen kamen sofort die Tränen. Es war klar, wir haben auf jeden Fall eine Medaille sicher. Ob es jetzt Silber oder Gold wird, gucken wir ja nachher. Aber ich glaube, super, erstmal Erleichterung. Ganz viel Stress abgefallen. Und dann war hinterher aber das auch so die Challenge, als man so eine Stunde dann die Schuhe aus hatte und so, ein bisschen sich beruhigt hatte, ein bisschen runtergekommen ist, dann wieder hochzufahren. Da hatten wir ein Team-Meeting und haben gesagt, so, okay, wir sind alle mega froh, dass wir jetzt eine Medaille sicher haben, aber jetzt wollen wir auch Gold. Also jetzt gehen wir auch raus und holen uns Gold. Und deshalb jeder hochfahren, jeder Konzentration hochfahren. Und jetzt machen wir es gegen die Spanier auch nochmal.
Wie seid ihr in dieses Gespräch gegangen oder wie nach dem Entschluss, wir wollen jetzt wieder hochfahren, was hat da jeder gemacht?
Sehr gutes Warm-up, auch nicht mehr zu den Familien gegangen oder so. Ich habe dann auch meinen Eltern geschrieben, meinem Vater geschrieben, so hey, ich komme doch nicht mehr raus, wir machen uns jetzt direkt warm und so. Das ist witzig, weil die letzte Nachricht von meinem Papa war dann so, okay, go for gold.
Ja.
Und dann haben wir haben wir uns warm gemacht, waren alle bei uns vieren in dieser Gruppe, mit Trainer noch. Und wir hatten so ein kleines, oder ich hatte ein kleines Flashback auch, wir haben 2021, 22, glaube ich, war das, die EM gespielt, auch gegen Spanien im Finale. Mhm. Und wir waren so voll die Newcomer und wir waren so happy, dass wir in diesem Finale waren. Wir so, okay, haben wir niemals mit gerechnet. Europameisterschaft, das erste Mal in dieser Konstellation. Und dann waren wir, glaube ich, so zufrieden mit dieser Silbermedaille, dass wir das Finale gar nicht mehr wirklich unsere Leistung abgerufen haben. Und das sollte uns damals halt da jetzt auf gar keinen Fall passieren.
Und du musst es jetzt natürlich für uns noch einmal wiederholen. Mo hat die eine Frage vorher gestellt. Der Moment, in dem es dann klar war, was ist euch durch den Kopf gegangen? Wie habt ihr, oder auch vielleicht, als ihr dann wieder von der großen Stage runter wart und den ersten Moment für euch alleine hattet, wie seid ihr da miteinander umgegangen? Was habt ihr zueinander gesagt?
Es hat super, super lange gedauert, das zu realisieren. Also noch weit, auch erst, als wir wieder in Deutschland waren.
Krass,
ja, das war wirklich so. Wir waren ja auch lange hinten in diesem Finale und am Ende war das Spiel vorbei und wir waren mit einem Punkt vorne. Und wir waren wirklich überwältigt. So, wir waren sprachlos. Wir haben es, glaube ich, noch überhaupt nicht gecheckt. Und auch dann die nächsten Tage waren Termine mit Presse und Deutsche Haus und so weiter. Und wir sind da einfach durchgegangen, haben alles genossen, haben alles gefeiert. Aber ich glaube, keiner von uns hat wirklich dieses Ausmaß und diese Bedeutung verstanden.
Habt ihr es aber schon richtig begossen auch, oder? Das
Gerät. Doch schon, aber irgendwie musste man ja dann immer auch wieder irgendwelche Interviews geben und so einigermaßen normal reden und deshalb ist das immer so hoch und runter gegangen.
Verstehe. Ja. Und wenn du sagst, so, es hat gedauert, bis wir in Deutschland waren, wie hat sich denn der Moment für dich dann angefühlt oder was bedeutet die Realisation für dich? Ich kann mir auch vorstellen, dass das für jeden was anderes bedeutet.
Das ist immer komisch, wenn man das dann auf einmal selber erlebt, was man irgendwie jahrelang, weil man bei anderen Athleten hinaufgeschaut hat. Also für mich war immer so, Olympioniken waren so die Top-Athleten und Goldmedaillengewinner sowieso. Und auf einmal sagen einem alle, dass man dazugehört, ja. Und man merkt es jetzt natürlich so durch die ganzen, weil der Alltag sich so verändert hat. Vorher war man zweimal am Tag stundenlang in der Halle und jetzt fährt man gerade irgendwie so von einem Termin zum nächsten. Und das ist jetzt komplett anders und ist wunderschön und ich genieße alles, ja.
Wir haben gerade noch einen Moment am Eck hier gesprochen, bevor wir auf die Bühne gegangen sind. Ich habe das Gefühl, dass gerade so eine spannende Situation oder so eine spannende Zeit in der deutschen Sportwelt auch ist. Padel, UTS, der Ultimate Tennis Showdown, für die, die es nicht können, das ist auch so mit DJ und Interviews in Viertelpausen und so oder auch hier Icon League, Baller League und so und eben auch 3x3. All solche Formate, die so viel nahbarer sind, kürzer, intensiver, ja. Es geht mehr um Entertainment auch mit eben Musik und so. Warum glaubst du, dass solche Formate gerade so on the rise sind?
Ich glaube, das passt einfach zu unserer heutigen Zeit. So, die Leute wollen Entertainment und Action und ich kenne das von mir selber. Jetzt, seitdem ich so lange in diesem 3x3-Game jetzt drin bin, ist es für mich selbst sogar manchmal schwer, in einer Halle zu sitzen, anderthalb Stunden und ein normales Basketballspiel zu gucken, wenn ich gerade irgendwie 20 Minuten komplett emotional mit Dopamin irgendwie voll gepusht worden bin, weil es einfach so ein Rush ist. Und ja, es sind diese urbanen Sportarten, die gerade kommen, die irgendwie zu dem Lifestyle passen, wie du gerade schon gesagt hast, mit Musik, bisschen lockerer alles und trotzdem irgendwie oder Leistungssport. Ja, das ist sehr passend und sehr unterhaltsam.
Und wenn wir jetzt nochmal einen Schritt rübergehen und den Blick auf den Basketball alleine werfen und so vom Thema Trend sozusagen runtergehen, der deutsche Basketball erfährt gerade ein krasses Momentum. Das hat eigentlich schon, also in meiner Wahrnehmung, mit der Europameisterschaft der Jungs in Deutschland angefangen, wo sie ja Bronze geholt haben. Das waren Massen da in Köln, das habe ich so noch nie erlebt. Lange im Basketball selber gearbeitet und das war so cool zu sehen, dass das endlich mal angenommen wird und so diese ganze Arbeit greift. Dann natürlich mit diesem WM-Titel.
Ja.
Es geht immer weiter. Wir haben auch eine Paramedaille gerade geholt. Ja. Wo atmest du den deutschen Basketball ein und wie glaubst du, wird dieser Hype hochgehalten werden können?
Ja, es ist super cool zu sehen. Man merkt es wirklich, dass Deutschland so einen Basketball-Push gerade erfährt. Ich glaube, irgendwie die Anmeldungen in den Vereinen gingen auch irgendwie in den letzten Jahren komplett durch die Decke von Kindern im Basketballverein. Und sehr cool zu sehen, dass es jetzt auch mehr medielle Aufmerksamkeit erfährt. Und das ist natürlich auch ein Riesenwunsch von uns. Jetzt ist 3x3 so ein bisschen mehr am Kommen. Also ganz viele Leute haben uns angesprochen und gesagt, okay, wir haben noch nie was von 3x3 gehört, wir haben es noch nie gesehen. Jetzt haben wir euch einmal irgendwie auch durch Zufall haben wir eingeschaltet bei Olympia und sind voll geflasht. Und viele Eltern haben mich angeschrieben, wo sie jetzt ihre Kinder anmelden können für 3x3. Und da sind wir gerade hinter, dass es jetzt auch eine Strukturen gibt, dass Kinder auch in Verein kommen können, da 3x3 spielen können. Und ich glaube, wir als Sportler sind da ganz doll gefragt, diese medielle Aufmerksamkeit jetzt mitzunehmen, diesen Push mitzunehmen. Und bei so Veranstaltungen wie hier einfach auch darüber zu reden.
Was ist mit dem Frauenbasketball?
Also auch die Frauen 5 gegen 5 jetzt erstmal Olympia gewesen, direkt bis ins Viertelfinale gekommen, da dann gegen Frankreich ausgeschieden, auch eine Mega-Leistung. Wir hatten, glaube ich, früher wenig weibliche Vorbilder so im Basketball. Und ich finde es super, super cool zu sehen, dass jetzt Kinder mit einem Leonie Fiebig-Trikot, mit einem Marie Gülich-Trikot, Satusa Bali-Trikot in die Halle gehen. Ja, weil die Leute in den höchsten Ligen der Welt spielen, in der Euroleague, in der WNBA. Und wir haben jetzt diese weiblichen Vorbilder und bin ich super stolz drauf.
Und du bist auch eins davon, deswegen nochmal vielen Dank, dass du hier Teil von Team Lisa bist, um vor allem die Girls der nächsten Generation zu inspirieren. Mann, und wir haben so wenig Zeit, ich würde noch gerne 1000 Jahre weiterreden. Viertelstunde haben wir noch und wir haben noch einen zweiten Teil in diesem Podcast. Ich habe nämlich hier in diesen Bubbles 3 Kategorien drin und Sunny wird sie jetzt für uns ziehen in einer random Reihenfolge, aber bist ja auch schon geübt drin, du läufst ja von Termin zu Termin, die DFB-Pokal- Auslosung, zweite Runde hast du auch geschafft. Also, ja, wo machen wir weiter?
Ich nehme das.
Du kannst gerne machen. Dann.
Okay.
Du bist ja der Profi. Du musst es nicht hochhalten.
Genau. TSV. Nee, ist der Einwurf.
Der Einwurf. Ja. Das ist eine Kategorie, die ich immer an meine Gäste zurückgebe. Das heißt, du hast uns ein Thema vorbereitet und mitgebracht, das deiner Meinung nach einer Bühne bedarf. Was hast du für uns am Start, Sunny?
Jetzt wird es auch noch mal so ein bisschen tiefer.
Bitte, ja, gern.
Ich habe ja klinische Psychologie studiert und es ist mir jetzt ein großes Anliegen, auch so die Aufmerksamkeit zu nutzen, um auf mentale Gesundheit aufmerksam zu machen. Und was ich so in meiner Arbeit in Krankenhäusern oder Praktika in klinischen Psychiatrien und so weiter gelernt habe, war, oder ein so ein Punkt, der mir aufgefallen ist, dass egal wo, ganz, ganz viele Leute Probleme haben, Grenzen für sich zu setzen. Und egal in welchem Lebensbereich, in der Partnerschaft, im beruflichen Leben und das wirklich bei ganz vielen Leuten, egal in welcher Altersgruppe, zum Teil zu psychischen Störungen geführt hat oder mitverantwortlich war. Und ich kann das für mich in meiner sportlichen Karriere auch gut nachvollziehen, wie lange ich gebraucht habe, für mich Grenzen zu ziehen, was zum Beispiel bei Trainern manchmal der Fall war. Ich hatte eine schlechte Erfahrung in meiner ersten Saison außerhalb in Europa in Krakau mit einem Trainer. Hatte ich echt große Probleme, der jetzt, wenn ich im Nachhinein darauf zurückblicke, es war einfach Mobbing vom Feinsten so, wie man es halt kennt. Der Trainer ist auch bekannt dafür, der sucht sich immer seine Leute aus und die Saison war super wichtig für mich, weil ich da gelernt habe, eben Grenzen zu setzen, weil ich mir danach gesagt habe, okay, so lasse ich nie wieder eine Person mit mir umgehen. Das war eine mega Erfahrung für mich, weil ich es, glaube ich, gebraucht habe. Und das ist mir wichtig, jungen Sportlerinnen jetzt mitzugeben oder auch Leuten so mitzugeben, dass man hat Ziele im Leben, Olympia war ein Riesenziel von mir, eine WM, EM sind hohe Ziele von mir gewesen, aber nicht um jeden Preis. Und ich glaube, das muss man manchmal sich wieder daran denken, dass man eine Würde hat und man hat diese Ziele im Leben, aber nicht um jeden Preis.
Mega wichtiges Thema. Richtig schöner Einwurf. Vielen, vielen Dank. Ich musste direkt an dieses kleine Mädchen denken, das in der WNBA im Publikum saß. Das ist viral gegangen auf Instagram. Sie hat so ein Schild hochgehalten. Girls who play sports become women who lead.
Okay.
Und das, finde ich, ist so einer der Faktoren, den man so krass im Sport lernt.
Ja.
Du bist einfach so anders mit Leuten unterwegs, so nah und in so einem krassen Leistungsbereich, dass du auch immer wieder Feedback geben musst und eben ja, dich so auf eine andere Art und Weise kennenlernst. Und es passt auch ziemlich gut zu deinem Start, wie du eingesetzt hast hier für uns. Hast du das Gefühl, dass das im Sport für junge Frauen heutzutage auch immer noch vermittelt wird? So dieses Selbstwert, es geht auch darum, Grenzen zu setzen.
Ja, ich merke das einfach auch bei vielen Mitspielerinnen, die ich hatte, so die gleichen Probleme haben oder gleichen Probleme hatten, die jetzt auch wieder probiert haben, ein Team zu schaffen, nominiert zu werden für Olympia, es dann wieder nicht geschafft haben und dann gemerkt haben, so okay, aber ich war so verbittert oder so konzentriert darauf, dieses Ziel zu schaffen, dass ich mich irgendwie selber so ein bisschen verloren habe und Sachen mitgemacht habe, die einfach nicht okay sind. Und beim Leistungssport, man wird einfach anders behandelt. Also es ist einfach so, dass viele, viele Sportler die Erfahrung machen, dass sie Trainer haben oder auch manchmal Teamkolleginnen haben, die einen einfach anders behandeln, als man im normalen Leben, sage ich jetzt mal, behandelt wird, weil im normalen Leben hat man wahrscheinlich nicht seinen Boss direkt neben sich stehen oder seinen Chef und der einen anschreit, wie kacke man ist und dass man nichts richtig kann und dass man dumm ist und so weiter. Gibt's im beruflichen Leben nicht so oft. Es gibt ganz viel Mobbing in dem beruflichen, im beruflichen Leben, aber vielleicht so ein bisschen unterschwelliger. Und das ist einfach Leistungssport, glaube ich, so eine spezielle Sparte.
Sehr spezielle Sparte. Ja. Muss auch direkt denken an diese Situation, die es im Hockey gab jetzt gerade. Das war im ARD, in der ARD, die haben live draufgehalten.
So, ja.
Wally Altenburg sagt, Anne, jetzt halt die Fresse. Aber ja. Es kommt auch immer so krass drauf an, ne? Die kannten ihre Grenzen.
Genau, ja.
Die hatten das für sich schon ausgelotet. Und aber schön von dir nochmal gesagt, es ist halt was anderes im Leistungssport.
Ja, und ich glaube auch, also die hatten eine ganz spezielle Beziehung, glaube ich, und das hat man auch oft mit Trainern und mit Teamkolleginnen, dass man geht da ein bisschen schärfer im Ton auch manchmal mit sich um. Das heißt nicht direkt, dass es irgendwie unter der Gürtellinie ist, aber es sind viele irgendwie so Macht-Power-Spiele, wo man, glaube ich, einfach älter werden muss und die Erfahrung machen muss, dass es, dass man für sich einsetzt.
Ja, Wachstum auch. Ja. Schön. Vielen Dank für den Einwurf. Bitte nimm Bubble Nummer 2.
Jo.
Was haben wir?
Den Head Coach.
Ja, ich liebe die Kategorie. Da werde ich jetzt auch, oder bin sehr gespannt. Die Head Coach ist eine Kategorie, in der meine Gäste auch nochmal in sich gehen und mit uns teilen hoffentlich wer oder auch was. Vielleicht ist es eine Tätigkeit oder Aktivität, dir hilft in Momenten, in denen es mal schwierig wird. Oder vielleicht gibt es auch einen konkreten Moment, in dem jemand dir die Hand unter den Hintern gehalten hat. Wer ist oder was ist dein Head Coach, Sonny?
Schwierig, weil da wirklich viele Leute das sein könnten. Ich würde es erstmal würde ich erstmal tatsächlich Svenja Brunkhorst mit nennen.
Cool, ja.
Weil wir, glaube ich, durch viel zusammen in den Jahren durchgegangen sind und aber immer wussten, dass wir unseren gegenseitig unseren Rücken hatten. Also viele Trainerwechsel mitgemacht, viel mit dem Verband hin und her und wir wussten immer, okay, du kommst gerade nicht mit der Situation klar, aber ich bin hinter dir und hat mir auf jeden Fall sehr viel Stärke gegeben. Meine Eltern immer sind immer da für mich und ich teile wirklich sehr viel mit denen in allen Lebensbereichen, die Probleme. Aber ich könnte jetzt wirklich einige Sachen und Leute nennen, ja.
Aber lassen wir es Fanny mal so stehen. Ist ja auch sehr besonders, mit so einer Person durch so viele Stationen im Sport durchzugehen gemeinsam. Und da muss ich noch dran denken an eine Situation letztens. Da habe ich nämlich an dich und an uns hier gedacht. Ich war im Urlaub mit einer Freundin im Auto und der Urlaub ging dem Ende zu und sie wurde so ein bisschen melancholisch und meinte so, oh, weißt du noch damals nach den Hockeyturnieren, so fühle ich mich jetzt gerade. Und ich habe es natürlich sofort verstanden, weil ich glaube, jeder Sportler kennt das, sagen wir eine deutsche Meisterschaft oder auch bei euch, das Turnier ist ja an 4 Tagen Vollgas und dann ist es vorbei.
Ja.
Ihr habt das Ding jetzt gewonnen, deshalb stelle ich mir vor, dass das nochmal was anderes ist, als wenn man seine Ziele nicht erreicht. Aber gab es für dich auch Post-Blues, mit dem du durch Svenja irgendwie durcharbeiten musstest? Oder war alles jetzt nur High-Life und busy Schedule?
Nee, tatsächlich nicht. Und das ist auch irgendwie das Interessante, dass es unabhängig ist von, wie man abschneidet anscheinend. Mhm. Weil man denkt so, okay, die hat eine Goldmedaille gewonnen. So, was kann jetzt irgendwie danach schlimm gewesen sein? Aber, das war voll das. Also ich bin nach Hause gekommen und es war so ich musste echt aufpassen, dass ich nicht erstmal voll in so ein Loch fall, weil ich gerade eben noch im Olympischen Dorf in Paris war und vor 6000 Leuten gespielt habe und unglaublich viel Spaß hatte und voll auf Spannung
jetzt
war.
Jetzt warst du in Hannover.
Genau, und jetzt war ich auch einmal so, ich war sogar in Essen, weil, weil meine Eltern oder meine Familie in Essen ist. Und dann geht man so auf einmal so über die Straße irgendwie zum Bäcker und denkt sich so, boah, was ist einfach gerade passiert und was mache ich jetzt und wie geht's weiter? Und ich habe relativ schnell wieder so meinen Alltag so strukturiert, dass ich eben dann nicht in so ein super tiefes Loch gefallen bin, mit Terminen auch wieder relativ schnell angefangen habe zu trainieren, eben damit das nicht so passiert. Ja.
Hey, und relativ schnell wieder angefangen zu trainieren. Du hast ja noch so eine kleine Bombe droppen lassen oder gedroppt, nachdem das Turnier durch war. Du hast ja mit gebrochener Hand gespielt.
Genau, ja.
Ja. Ja, erzähl mal, ist die Hand okay? Musste das irgendwie jetzt hinterher noch gefixt werden? Wird's operiert? Wie war das Turnier für dich?
Ja.
Alles schön festgespritzt einfach?
Genau, also nee, die Hand ist super, ist echt super gut verheilt. Genau, das war 3 Wochen vor Olympia, vor dem ersten Spiel. Im letzten Testspiel in Frankreich. Und es ist passiert. Und dann war erstmal so, ich habe mir noch nie richtig was komplett gebrochen. Und erstmal war so, okay, Schock, was kann ich jetzt damit und was kann ich damit nicht? Und scheiße, wir haben nur noch 3 Wochen.
Ja.
Und ich bin direkt am nächsten Morgen dann nach Hause geflogen und hatte sofort Termine bei diversen Handchirurgen. Und einer war ganz optimistisch, meinte so, ja, wenn es hält, dann hält's. Und wenn es nicht hält, dann muss er halt nach Hause fliegen und die operieren lassen, weil eigentlich hätte man sie operieren lassen müssen. Und der andere hat mir gesagt, er sieht es sehr, sehr kritisch. Und da habe ich ihm aber gesagt, ich habe sehr, sehr gutes Heilfleisch und ich kann sehr gut heilen.
Und er so, na dann, ist okay.
Ja, yeah, also auch mit Tränen so in dem Arztzimmer so, ich schaff das und so. Und er meinte zu mir so, ja, sie sind aber auch nicht Wonder Woman. Hm. Und das fand ich ein bisschen frech. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt probier's auf jeden Fall.
Geil, ich hoffe, du hast ihm ein Foto von der Goldmedaille geschickt.
Ja, er war dann doch auch sehr unterstützend, hat sich nochmal mit allen anderen Ärzten da beraten im Krankenhaus und so weiter. Und dann dann habe ich so alle konservativen Methoden da drauf gemacht, die es so auf der Welt gibt, mit Ultraschall, mit Schockwelle, mit Physiotherapie jeden Tag und so weiter. Und dann mit genug Tape hat's gehalten. Ja.
Oh, crazy. Die Entscheidungen, die man so trifft
ja.
Von einem olympischen Turnier. Aber gut. Letzte Bubble machen wir noch. Also ich weiß natürlich, was drin ist, aber
ja.
Wir ziehen es jetzt durch.
Shootout.
Das Shootout ist nämlich eine Schnellfragenrunde. Wir haben noch 6,5 Minuten.
Ja.
Innerhalb dieser Zeit darfst du es schnell oder langsam beantworten.
Okay.
Schauen wir mal. Erste Frage. Wenn du das Turnier nochmal erleben dürftest, würdest du alles genau gleich machen?
Ja, alles genau gleich.
Das ist krass.
Ja, aber hat auch gut geklappt.
Okay, ja, ich dachte, vielleicht sagst du, vielleicht hätte ich noch mehr, weiß ich nicht, Muffins in der Cafeteria gegessen. Wenn du dich nochmal entscheiden müsstest, oder wenn du dich entscheiden müsstest für immer und ewig, 3x3 oder 5x5?
Ja, auf jeden Fall 3x3.
Ah, no looking back, ja.
Nee, gar nichts bereut. Und ich bin wirklich schlecht in Lebensentscheidungen treffen. Aber das immer wieder würde ich so machen. Ach, ja.
Ich schätze, die Goldmedaille gibt dir auch
ja.
Ein bisschen recht. Du hast in Deutschland gespielt, in den USA, in Polen. In welchem Land hat es dir am meisten getaugt und warum?
Oh, schwierig, weil ganz verschiedene Länder auch. Ja, College USA war natürlich mega, einfach von den Bedingungen. Hat mega Bock gemacht, das Ganze überhaupt. Irgendwie viel drumherum mit... Ja, wie halt College so ist, ne?
Und Private also Jet habe ich auch gesehen. War okay.
Ja, ja. Polen habe ich 2 polnische Meisterschaften gewonnen und Euroleague gespielt. Deshalb, aber ich glaube, wenn ich was auf gar keinen Fall hätte aufgeben wollen, wäre es die USA-Zeit gewesen. Mm. Ja.
Okay, lass ich so stehen von dir. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut war die Feier post-Goldmedaille?
Nicht so gut, wie man es denken würde.
Ich bin auch jetzt enttäuscht.
Weil man einfach so fertig und durch war und kaputt war und so viele Termine hatte,
spannend.
Dass eine 7, würde ich sagen.
Ja, okay.
Ja.
Aber ist nicht so, ja gut, Luft nach oben, aber ist okay.
Ja.
Jetzt musst du ganz ehrlich sein, deine Top 1 beste Story aus dem Olympischen Dorf.
Du. Boah. Top 1 beste Story aus dem Olympischen Dorf. Da muss ich jetzt erstmal überlegen.
Stress.
Ja, das ist echt Stress.
Gut, top erste, die dir einfällt.
Als wir Serena Williams in der Cafeteria direkt neben uns gesehen haben, das war ganz cool. Boah, aber Top 1, das war es dann wahrscheinlich nicht. Kann ich gleich nochmal was
antworten? Wenn dir noch was einfällt, darfst du auch nachreichen, kein Problem.
Okay.
Wie viele Pins hast du im Olympischen Dorf gesammelt? Da waren ja einige richtig garstig unterwegs.
Ja, bei dem Pin-Game habe ich gar nicht mitgemacht. Ja, war mir zu stressig.
Okay.
Ja.
Verstehe ich, I guess. Und dann habe ich dich natürlich auch noch ein bisschen gestalkt auf Instagram, bevor wir hier zusammengekommen sind, und habe gesehen, dass dein erstes Fußballspiel ever, das du geguckt hast, im Signal Iduna Park war.
Okay, ja.
Ich hoffe, es stimmt. Ist ein ganz guter Einstieg, würde ich sagen, um ein Fußballspiel zu gucken.
Ja.
Welcher Sport hat denn noch Platz in deinem Herzen, außer dem Basketball?
Beachvolleyball finde ich echt sehr cool und Tennis.
Ja. Ah.
Ich würd gerne richtig gut Tennis spielen können. Kann ich nicht, aber würde ich gerne. Ja.
Aber Sonny hat auch schon öffentlich ein paar Mal gesagt, dass es wahrscheinlich vielleicht nochmal mit der 3x3 WM in der Mongolei nächstes Jahr was werden könnte. Aber dann, wenn du dann retirest, hast du ja ein bisschen Zeit, I guess.
Genau, dann fange ich damit an.
Dann Tennisprofi im zweiten Leben. Alright, das wären meine Fragen. Liebe Sunny, vielen Dank für den Moment. Und du darfst natürlich so wie alle meine Team-Members unsere Folge abschließen. Und das ist der Part, der mir persönlich am meisten am Herzen liegt. Und wir machen das ja vor allem für die Girls der nächsten Generation. Wenn du jetzt nochmal ein Pep-Talk, eine Motivationsrede für die Girls und auch gerne die Boys, die zuhören und alle, die sich noch jung fühlen, raushauen würdest, was würdest du denen sagen?
Ja, genau, wie du sagst, eher so an die jüngeren Sportler und Sportlerinnen, sich einfach immer für den Moment zu entscheiden. Also man hat immer viele Ziele und gerade in einer sportlichen Karriere, aber ich glaube, wenn man immer das macht, was einem gerade wichtig ist und wo man gerade dran glaubt, wo man gerade hintersteht, dann kann es nur gut werden, egal wie es hinterher ausgeht und ja, immer an sich zu glauben.
Und vielleicht gewinnt man ja eine olympische Goldmedaille. Tausend Dank und einen großen Applaus für Sonja Greinacher.
Vielen Dank. Danke. Vielen Dank. Das hat Spaß gemacht.
Wow. Danke. Das war wunderbar. Ich danke euch fürs Zuhören und für den Applaus, fürs Interesse. Und ich darf jetzt hier den Staffelstab weiter übergeben an meinen Kollegen Matthias Killing.